DW Menschen und Märkte.
Ursula von der Leyen auf Milliardensuche für den Green Deal. Saudi Aramco an der Börse angekommen. Wofür Saudi-Arabien die Erlöse des Börsengangs ausgeben will. Und Elektroautos und Batterie-Recycling. Das sind unsere Themen heute. Mein Name ist Klaus Ulrich. Ihr Masterplan ist klimaneutral, aber alles andere als kostenneutral. Der sogenannte Green Deal von Ursula von der Leyen kostet bis zu 1 Billion Euro in den nächsten 10 Jahren. Damit Steuerzahler und Unternehmen nicht auf die Barrikaden gehen, hat die neue EU-Kommissionspräsidentin schon bestimmte Geldquellen im Auge. Einzelheiten von Ralf Siener.
Eine Geldmaschine hat die EU-Kommission bereits entdeckt, um ihren Green Deal zu finanzieren. Die Europäische Investitionsbank in Luxemburg, kurz EIB. Sie fördert bereits jetzt durch Darlehen Klimaschutzprojekte. In Zukunft soll die EIB eine regelrechte Klimaschutzbank werden, wenn es nach dem Willen Ursula von der Leyen geht. Die Europäische Investitionsbank, so der Plan der neuen EU-Kommissionspräsidentin, soll pro Jahr rund 100 Milliarden Euro für Klimaschutztechnologien aufbringen, damit die EU zur Klima-Avantgarde wird und ab 2050 klimaneutral produziert.
Es ist eine Riesenchance für Europa, Vorreiter und Trendsetter zu sein,
betont Ursula von der Leyen. Doch mit dem Geld der Steuerzahler und dem Kapital der Europäischen Investitionsbank allein ist das nicht zu schaffen, warnt EIB-Chef Werner Heuer.
Die großen Klimaziele, die werden wir nicht erreichen können, wenn wir uns darauf verlassen, dass Steuerzahlergeld dafür einspringt.
Von den 100 Milliarden Euro pro Jahr, die von der Leyen und ihr geschäftsführender Vizepräsident Timmermans für grüne Technologien mobilisieren wollen, kann die Europäische Investitionsbank jährlich allenfalls bis zu 35 Milliarden Euro aus ihrer Kasse aufbringen. Bleibt eine Differenz von 65 Milliarden Euro jährlich. Es gibt aus Sicht der neuen Kommission und aus Sicht des neuen EU-Parlamentes noch eine zweite potenzielle Gelddruckmaschine für den Green Deal. Die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Markus Ferber, Finanzfachmann der CSU im EU-Parlament, beobachtet einen neuen Trend.
Es gibt aber hier im Europäischen Parlament starke Tendenzen, dass auch die Notenbank sich nur noch Nachhaltigkeitszielen zu unterwerfen hat.
Wer das fordere, der müsse allerdings bereit sein, das Mandat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt zu ändern, betont Markus Ferber gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Er selber halte gar nichts von einer Vertragsänderung, die dazu führe, dass die Europäische Zentralbank im Rahmen ihrer Ankaufprogramme in grüne Aktien und Anleihen investiert.
Ich halte von einer solchen Vertragsänderung nichts.
Ferbers Begründung gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
Wir können nicht über eine neue Ausrichtung der Notenbankpolitik Geldwertstabilität leichtfertig aufgeben und einen brutal Komplettumbau unserer Wirtschaft nur durch Geldflüsse betreiben.
Aus Brüssel war das ein Beitrag von Ralf Siener. Börsenpremiere in Riad. Saudi Aramco hat es nach langem Hin und Her, nach Zittern und Zaudern dort an die Börse geschafft. Die Saudis hatten Probleme, die Aktien ihres Ölriesen unter die Leute zu bringen. Aber der Kurs des teuersten Konzerns der Welt stieg dann bei der Premiere an. Viktor Goitgar mit Reaktionen und Einschätzungen zum Börsenstart von Aramco.
Auf der Bühne in der saudischen Börse geht es am Morgen zu wie in einer Fernsehshow. Grüne Scheinwerferlichter blitzen durch den Saal. Eine laute Stimme zählt den Countdown. Punkt 8.30 Uhr erklingt die Börsenglocke. Die Saudis feiern ihren Börsengang. Der erste Kurs für die Aktien des Ölriesen Aramco, 35 Rial 20, umgerechnet 7,66 Euro. Der Börsengang von Aramco hat damit historisches Ausmaß, sagt Kapitalmarktstratege Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis.
Also im Maximum haben sie 29,4 Milliarden eingeworben. Das bedeutet, sie sind oder haben den größten Börsengang der Weltgeschichte hingelegt, immerhin. Und nun wird man sehen, ob sie sich denn auch in den nächsten Jahren bewähren.
Der erste Börsenkurs 35 Rial 20, 10% höher als der Ausgabepreis. Und von dort aus bewegte sich der Kurs keinen Millimeter weg. Von rauf oder runter an der Börse heute nichts zu sehen. Nur eine waagerechte Linie. Denn mehr als 10% darf der Kurs am ersten Tag an der saudischen Börse nicht springen. Und dass der Kurs nicht fällt, dafür dürften die Saudis selbst gesorgt haben, meint Kapitalmarktstratege Stefan Risse.
Die Saudis haben ja ein bisschen Geld, ne? Das wissen wir ja. Und wenn die Investmentbanken, die diesen Börsengang durchführen, mit entsprechendem Geld und liquiden Mitteln ausstatten, dann können die natürlich wiederum als Käufer am Markt auftreten.
Gekauft haben die Aktien vor allem saudische Anleger. Ein Teil ging an Finanzprofis, ein Teil an Privatanleger, bei denen es eine regelrechte Euphorie gab, sagt Fondsmanager Adnan Bilgin von Metzler Asset Management.
Als Publikumsanleger sozusagen haben sie auch ein Stück weit die Gewissheit, dass die Preisentwicklung nicht gegen ihre Interessen sich bewegen wird.
Was sich für saudische Investoren attraktiv anhören mag, begeistert keinen der Frankfurter Fondsmanager. Die Aktien für eine Ölfirma viel zu teuer. Wie lange die Welt Öl überhaupt noch braucht, offen. Und das Unternehmen Aramco ziemlich intransparent. So bilanziert es Fondsmanager Omar Abourached.
Ganz klar, Saudi Aramco ist eine Staatsfirma. Alles, was in dieser Firma geschieht, wird quasi staatlich vorgegeben. Das Management hat ja relativ wenig Einfluss. Und dementsprechend ist es als Quasi-Staat anzusehen.
Auch der Aktienkurs könnte schon nach 6 Monaten die Biege machen. Denn wer als saudischer Investor die Aktien 6 Monate hält, bekommt ein paar Bonuspapiere obendrauf. Nicht auszuschließen, dass Investoren nach diesem Stichtag ihre Aramco-Titel verkaufen werden. Und die große Euphorie der Lichtershow beim Börsengang dann längst verflogen ist.
Viktor Goitker berichtete: Wofür will Saudi-Arabien die Erlöse der Teilprivatisierung des Ölriesen Saudi Aramco ausgeben? Als Carsten Kühntop für uns dieser Frage nachgegangen ist, hat er unter anderem diese Investitionsziele gefunden, nämlich eine neue Stadt, die Förderung erneuerbarer Energien und die Stärkung des Tourismus.
Be the first to witness a land of fascinating journeys. Where in the world could this be? Saudi. Welcome to Arabia. Get your visa now.
Holen Sie sich jetzt Ihr Visum für einen Besuch in einem Land faszinierender Reisen. So wirbt ein offizieller saudischer Imagefilm um Touristen aus aller Welt. Umgerechnet 73 Euro kostet solch ein Visum und ist seit neuestem online zu erhalten mit wenigen Klicks. Bis zum Jahr 2030 wollen die Saudis die Zahl der Besucher von derzeit etwa 40 Millionen im Jahr auf 100 Millionen steigern. Tourismusdirektor Ahmed Al-Khatib:
In our cases, today it is about 3%.
Bei uns macht der Fremdenverkehr etwa 3% des Bruttoinlandsproduktes aus. Wir haben die große Chance, dies auf 10% zu steigern, was dem weltweiten Durchschnitt entspräche. So können wir die Einnahmequellen der Regierung diversifizieren und die Wirtschaft stärken.
Doch damit der Tourismussektor abheben kann, braucht es umfangreiche Investitionen. Al-Khatib schätzt, dass rund 60 Milliarden Euro nötig sind. In den kommenden 11 Jahren wolle man 500.000 Hotelzimmer bauen. Fast alle Staatseinnahmen kommen heutzutage aus der Förderung von Öl und Gas, direkt oder indirekt. Die Vision 2030, die Kronprinz Mohammed bin Salman vor gut 3 Jahren vorstellte, sieht vor, alle anderen Wirtschaftsbereiche massiv zu stärken, um sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Die Teilprivatisierung von Saudi Aramco spielt dabei eine wichtige Rolle. König Salman in seiner jährlichen Thronrede im November:
Der Erlös des Börsengangs von Aramco wird in den nationalen Investmentfonds gehen, um vielversprechende Investitionsfelder im Königreich und im Ausland anzupeilen.
Was Aramco aus saudischer Sicht attraktiv macht: Die bekannten saudischen Ölvorkommen reichen bei der derzeitigen täglichen Förderhöhe noch für 54 Jahre. Die Produktionskosten pro Fass sind die niedrigsten der Welt. Das Unternehmen ist also ungeheuer profitabel. Die Vision 2030 umzusetzen kostet viel Geld. So will Mohammed bin Salman für 500 Milliarden Dollar im Nordwesten des Landes die Stadt Neom errichten, einen Brutkasten für Zukunftstechnologien. Mohammed bei der Vorstellung des Projekts vor 2 Jahren:
Zu träumen ist einfach, aber es wahrzumachen sehr schwierig.
In NEOM wollen wir etwas Neues machen, wollen etwas planen, das es in der Welt noch nicht gibt. Also bringen wir viele Schöpfer, Unternehmen und Spezialisten zusammen, um dieses Neue in NEOM zu erschaffen.
Bisher existiert NEOM nur als Hochglanzseite im Internet. Lediglich ein Königspalast soll bereits stehen. Weitere Schwerpunkte der Vision 2030 sind ein Industriesektor, vor allem für die Rüstungsproduktion, mehr erneuerbare Energien, der gesteigerte Abbau von Mineralien und das Schaffen einer Entertainment-Branche. Bereits jetzt gibt es in den großen Städten jedes Jahr Dutzende Konzerte und Sportveranstaltungen und immer mehr Kinos eröffnen. Aus Sicht des Kronprinzen ist es angesichts eines so großen Investitionsbedarfs sinnvoll, jetzt zumindest einen Teil von Aramco zu verkaufen, solange noch ein vergleichsweise guter Preis zu erzielen ist. Denn langfristig gesehen wird die Nachfrage nach Öl und Gas weltweit sinken.
So viel von Carsten Kühntop. Bei der angestrebten Wende zur Elektromobilität gibt es Dinge, die Hoffnung machen. Zum einen tüfteln deutsche Forscher an einer Batterie der Zukunft, die vielleicht bald ohne Problemrohstoffe wie Kobalt oder Lithium läuft. Zum anderen tut sich beim Recycling eine ganze Menge. Unser Reporter hat ein deutsches Unternehmen besucht, das schon Anfang der 2020er Jahre 95% einer Autobatterie wiederverwerten will.
Es hat einen Grund, dass die Mitarbeiter in dieser niedersächsischen Fabrikhalle Ohren- und Mundschutz tragen. Ein stechender Chemiegeruch liegt in der Luft. An Tischen rücken drei Männer ausgedienten E-Auto-Batterien mit Flex-Fräsmaschinen zu Leibe, um ins Innere zu den wirklich wertvollen Schichten vorzudringen.
Es werden kleine Batteriesysteme aufgemacht, um die Batteriemodule rauszuholen und die Zellen dann letzten Endes den Schredder zu überführen.
Firmenchef Christian Hanisch muss sich stimmlich ganz schön Mühe geben, um sich gegen den Lärm seiner Maschinen durchzusetzen. Besagter Schredder ist das eigentlich Besondere an der von ihm ersonnenen Recycling-Methode. Sorgfältig zerschnipselt das scharfe Räderwerk dieser Anlage die E-Batteriezellen, mit denen sie gefüttert wird.
Kann 500 Kilogramm pro Stunde zerkleinern.
Erklärt Hanisch, der live auf einem Monitor seiner Maschine beim Zermalmen der Akkus zusehen kann. Schon als Kind habe er gerne getüftelt und Dinge zerlegt, verrät der 37-jährige Verfahrenstechniker. Er ist mit seiner Firma namens Düsenfeld nicht der erste und gewiss nicht der größte E-Batterie-Recycler in Europa. Sagt aber, dass seine Schredder-Methode deutlich wirkungsvoller sei als herkömmliche Verfahren. Der gigantische belgische Recycler Umicore etwa schmilzt die alten Batterien bei hohen Temperaturen ein. Hanisch rühmt sich, weniger Energie aufwenden zu müssen.
Das führt uns eben dazu, dass wir 40% CO2 einsparen können und eine sehr, sehr hohe Rückgewinnungsquote haben, weil wir Materialien sauber voneinander trennen können. Derzeit gewinnen wir 70% der Materialien zurück.
Die Energie für ihre Maschinen saugen die Norddeutschen den Altakkus übrigens beim ohnehin nötigen Entladen ab. Die lange Odyssee der altersschwachen Batterie durch die Fabrikhalle in der Nähe von Braunschweig ist mit dem Schreddern aber noch nicht vorbei. Am Ende hält Geschäftsführer Hanisch ein kleines Fläschchen hoch, in dem sich schwarzes Pulver befindet. Ein Gemisch aus Kobalt, Graphit, Nickel, Mangan und Lithium. Ein Rohstoffmix, den die Industrie für die nächste Batterie gut gebrauchen kann. Besonders Lithium, manche sagen auch Lithium. Bezeichnet man Öl in Fachkreisen gern als schwarzes Gold, wird Lithium entsprechend als weißes Gold gehandelt, weil es derzeit in jeder E-Auto-Batterie benötigt wird. Laut dem Direktor des Fraunhofer-Instituts in Dresden, Professor Alexander Michaelis, hinkt aber der Vergleich.
Das ist ein grundsätzlicher Gedankenfehler, weil Öl ist ein Verbrauchsmaterial. Das verbrennen wir und dann ist es weg. Das ist nicht gut. Ja. Lithium ist grundsätzlich kein Verbrauchsmaterial, sondern dieses Lithium ist ein Wertstoff, den man, wenn man das geschickt macht, immer wieder recyceln kann und immer wieder verwenden kann.
Das Problem, bislang tut das kaum jemand, weil es sich finanziell nicht lohnt. Es war bisher schlicht günstiger, Lithium im Ausland einzukaufen, als es aufwendig aus den Altbatterien herauszufiltern.
Momentan gibt es augenscheinlich Unternehmen, die das schon machen. Die sitzen nur nicht in Europa, sondern da, wo die Batterie momentan entwickelt und weitergedacht wird und die Elektromobilität auch schon etwas weiter ist, nämlich in Asien, in China beispielsweise auch, genau. Aber ich gehe davon aus, dass die Größenordnung sehr, sehr bald erreicht sein wird, wo sich das lohnt.
Derzeit ist auch Recycler Harnisch noch nicht so weit, dass er in seiner Fabrik aus dem Endprodukt, dem schwarzen Pulver, Kobalt, Graphit oder eben Lithium einzeln herausfiltert. Er hat aber eine Methode entwickelt, mit der das geht und plant daher ein großes Chemiewerk in Deutschland, das dies bald selbstständig erledigen soll.
Das wären dann ungefähr 50.000 Autos, die dann recycelt werden würden pro Jahr, ja. Das ist aber Anfang der 20er Jahre meines Erachtens soweit, dass die locker zur Verfügung stehen.
Übrigens, auch Volkswagen baut gerade eine Pilot-Recycling-Anlage in Salzgitter auf. Der Autokonzern setzt dabei ebenfalls auf die Schredder-Methode. Der 37-jährige Harnisch hat mit seiner Firma Düsenfeld jedenfalls große Pläne. Zusätzlich zur Chemiefabrik will er seine Recyclinganlage, die man sich im Prinzip wie zwei große Container vorstellen kann, an insgesamt 17 EU-Standorten aufbauen. Drei davon, verrät er, befinden sich dann in Deutschland. Je mehr Standorte, desto geringer der angesichts der Explosionsgefahr gar nicht so ungefährliche Transportweg für die Altbatterien, so das Prinzip. In einem Wettlauf gegen die Zeit und die Konkurrenz befinden sich, ähnlich wie die deutschen Recycler, auch die Forscher, die an der Batterie der Zukunft tüfteln und sich an einer Energiequelle versuchen, die ohne problembeladene Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt auskommen soll.
Am weitesten hat es die Natrium-Ionen-Batterie bisher geschafft. Die ist auch sehr ähnlich der Lithium-Ionen-Batterie. Die wird nächstes Jahr auf den Markt kommen, so wie das aussieht.
Prophezeit Professor Maximilian Fichtner, stellvertretender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm. Damit hätte man das seltene und leicht entflammbare Lithium durch Natrium ersetzt. Weil dieser Stoff aber viel schwerer ist, wird er in E-Autos wohl kaum zur Anwendung kommen. Sehr wohl aber in den stationären Ladestationen. Was die Elektroautos selbst betrifft, so forscht man in Deutschland, aber nicht nur hier, daran, Lithium durch Magnesium zu ersetzen.
Magnesium ist natürlich eigentlich ein idealer Rohstoff. Magnesium ist ungiftig, er kommt sehr, sehr häufig und überall auf der Erde vor. Also wenn wir jetzt einfach die leicht zugänglichen Vorkommen nehmen würden mal, hätten wir eine Perspektive für die nächsten 450.000 Jahre.
Magnesium ließe sich etwa in den Alpen und hier in Deutschland abbauen. Der Haken, noch geht die Magnesiumbatterie im Laborversuch zu schnell in die Knie. Sie laufe noch nicht stabil, ihre Lebensdauer sei noch zu kurz, erklärt Chemiker Fichtner im NDR-Info-Interview. Aber man arbeite daran.
Also wir sind da mit vorne in der ersten Reihe dabei. Bei den Amerikanern gibt es starke Aktivitäten, aber natürlich auch bei den Chinesen und auch bei den Japanern.
Auch wenn man beim Helmholtz-Institut keine Prognose abgeben will, wann es die Lithium- und kobaltfreie E-Auto-Batterie auf den Markt schafft und ob überhaupt, sie hätte den Charme, dass die EU und die Deutschen hier bei der Forschung in der ersten Liga spielen und damit unabhängiger wären vom Ausland. Und das wäre tatsächlich mal etwas völlig Neues beim Thema E-Mobilität.
Ein Beitrag von Kai Küstner war das. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.